Guten Abend, liebe Schwestern und liebe Brüder. Bevor ich mit dem heutigen Abendthema anfange, möchte ich mit Ihnen zusammen beten. Lieber Herr, wir denken an die Jünger von dir, die einst zu deinen Füßen lagen und dein Wort und deine Lehre gelauscht haben. Heute Abend möchten wir auch bei dir zu deinen Füßen liegen und auch dein Wort hören, deine Lehre in uns aufnehmen. So sprich du zu uns ins Herz, was du zu sagen hast, dass wir auch es aufnehmen, so dass wir uns an dir und an deiner Gegenwart vom Herzen freuen können. Danke für diese Gelegenheit. In deinem Namen. Amen.
Amen.
Ich möchte aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 5, Vers 3 vorlesen und es zugrunde legen, was ich heute Abend vorhabe, zu Ihnen zu sprechen. Jesus sprach: Selig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. In 1980 erschien ein sehr interessantes Buch in Amerika, geschrieben von einem Jesuiten, der aber gleichzeitig ein Psychotherapeut war. Er hat einen langen Titel für dieses Buch gegeben: Warum fürchte ich mich davor, dir zu sagen, wer ich bin? Ein ganz langer Titel, Buchtitel. Aber in diesem Buch hat er einen Gedanken formuliert, dass unser Selbst und unser Ich eigentlich aus zwei verschiedenen Seiten besteht. So einmal spricht er von einem wirklichen Selbst, was uns eigentlich darstellt und was wir wirklich sind, wenn wir ganz alleine sind. Und ein gesellschaftsfähiges Selbst. Er hat einen ganz komplizierten Namen gegeben. Aber wenn man auch so in anderen Worten ausdrücken will, dann kann man auch vom inneren Selbst und vom äußeren Selbst sprechen. Aus diesen beiden Seiten von Selbst bestünden wir, beziehungsweise wer wir sind, bestünde daraus. Das ist keine große Weisheit. Eigentlich weiß jeder davon, dass es so ist. Aber er spricht von seiner Furcht, sich selbst einem anderen anzuvertrauen, sich zu öffnen und einem anderen anzuvertrauen, wer man wirklich ist. Oder er spricht vom sich. Wenn wir uns einem anderen anvertrauen, dann natürlich besteht ein Risiko, dass wir unsere Schwachheit und auch unsere Verwundbarkeit, manches Mal auch unsere Ohnmacht, einem anderen offenbaren. Was aber dann irgendwann von unserem Gegenüber ausgenutzt werden könnte, damit wir noch mehr uns ohnmächtig fühlen und auch schwach fühlen, unter Umständen auch dann ausgenutzt und auch verletzt fühlen können. Wir haben deshalb von Kindheit an gelernt, wie wir unser wirkliches Selbst auch gut schützen können. Das ist nicht falsch, damit Sie mich auch recht verstehen. So werden wir zu einem Jugend, zu einer Jugend und auch zu einem erwachsenen Menschen. Und es ist auch recht, dass wir verstehen oder dass wir es verstehen, dieses wirkliche Selbst und auch gesellschaftsfähiges Selbst auch gut auseinanderlegen und auch gut einsetzen an der rechten Stelle, in dem rechten Moment. Aber wenn dieser Unterschied zwischen dem inneren Selbst und äußeren Selbst zu groß wird, dann wissen wir manches Mal nicht, wer wir wirklich sind. Ich hatte in Kanada vor vielen Jahren mit einem Mann zu tun gehabt in meiner Beratung, der in seiner Verzweiflung zu mir kam, weil seine Frau ihn vor Ultimatum stellte. Entweder veränderst du dich oder ich verlasse dich. Durch diese Konfrontation mit seiner Frau wurde ich richtig wach, in welcher Beziehung er mit ihr so viele Jahre gelebt hat. Und er hat es für selbstverständlich gehalten, dass seine Frau alles mitmacht, was er wollte und was er von ihr verlangte. Aber sie sagte eines Tages, nein, ich mache es nicht mehr weiter. Nach seiner Frau sei er doppelte Persönlichkeit, oder er habe die doppelte Persönlichkeit. Draußen in der Gesellschaft, ich muss sagen, er war auch ein gläubiger Mann, seine Frau auch, aber sie verstanden sich nicht. Und sie sagte, draußen in der Gemeinde und in seinem Arbeitsplatz sei er der liebste Mensch, den sie sich denken können. Er ist so hilfsbereit und macht alles, was den anderen erfreuen könnte. Aber sobald er nach Hause zurückkommt, ist er ein Despot. Er sei unmöglich so launisch und explodierte bei Kleinigkeiten und schimpfte mit seiner Frau und mit ihrem Kind. Sie haben ein einziges Kind. So dass sie mit dieser Not eigentlich nirgends hingehen konnte. Mit ihrem Pastor konnte sie nicht sprechen, weil er sie oder ihr nicht glauben würde. Denn er war ja einer der wichtigsten Männer in seiner Gemeinde. Und sie wusste gar nicht, wohin mit dieser inneren Not. Aber nach fast 20-jähriger Ehe wollte sie nicht mehr diesen Zustand weiter aufrechterhalten. So stellte sie ihn vor Ultimatum. Nun, er war einsichtig genug, es zu sehen, dass er sich also offensichtlich bei seiner Frau unmöglich benommen hat und bei seinem Kind. Und er sagte, ich möchte unbedingt verstehen, wie ich überhaupt zu diesem Punkt kam, dass ich vor einer großen Katastrophe stehe, dass meine Ehe, die mir so wichtig ist und wichtig war, jetzt zum Zerbrechen droht. Nun, dieser John Powell, der dieses Buch geschrieben hat, er benutzt diesen diesen Ausdruck Feigenblätterschutz als Schutzmechanismus, um die eigene Verwundbarkeit dahinter zu verstecken. Und dieser Mann war offensichtlich so weit gekommen, dass er gerne es verstehen möchte, wie er überhaupt dazu kam, zu einem solchen Feigenblätterschutz auch gebildet hat. Diese Bezeichnung aus dem Genesis, aus dem 1. Mose, Kapitel 3, Feigenblätterschutz, als Schutzmechanismus, spricht von einer Seite unserer Menschlichkeit, nämlich unsere Verwundbarkeit, unsere Sünde und Sündhaftigkeit hinter diesem Schutzmechanismus. Womit aber dieser Mann mit seinen und unter seinen Mitmenschen Erfolg haben wollte. Und er hatte auch Erfolg, aber nicht in seiner eigenen Familie. Diese innere Verwundung von diesem Mann bestand darin, dass er nach und nach zurückschaute und mir berichtete, in welcher Ängstlichkeit er aufgewachsen war, von seiner perfektionistischen Mutter kritisiert zu werden. Aber nicht nur kritisiert zu werden, sondern er sagte zu mir später, verstand diese überfürsorgliche Art seiner Mutter als Liebe. Wobei, wenn er einen Schritt außerhalb der überfürsorglichen Mutter sich bewegte, war es alles aus. Diese Liebe von seiner Mutter war eine bedingte Liebe. Und das hat er nicht verstanden. Er wollte seiner Mutter gefallen und auch Lob bekommen und auch Bestätigung. Denn er war auch ein Einzelkind. Und so wuchs er in einer sehr engen Beziehung mit seiner Mutter, während sein Vater versagte, diese symbiotische Beziehung zwischen ihr und ihm zu unterbrechen und ihn aus dieser Beziehung herauszuholen, damit er zu einem Mann hätte werden können. Aber sein Vater war zu schwach, um seine väterliche Funktion richtig wahrzunehmen und das sie auszuüben. Nun, so wurde er zu einer Jugend, ein junger Mann, der extrem ängstlich war gegenüber jeder Kritik von anderen Menschen. Er glaubte, überall perfekt sein zu müssen und jedem gefallen tun zu müssen. Und so hat er es auch weiterhin in das Erwachsenenalter hinein gemacht. Aber dieses gesellschaftsfähige Selbst war nicht unbedingt identisch mit dem, wer in ihm drin war. Diese Verbindung zwischen diesem inneren Selbst und äußeren Selbst war irgendwo unterbrochen bei ihm. Bei meisten von uns besteht irgendwo immer noch eine Verbindung zwischen diesem inneren Selbst und äußeren Selbst. Jedoch bei ihm war es unterbrochen. Was hat er gemacht, als seine ideale Vorstellung von sich irgendeiner Weise verletzt oder in Frage gestellt wurde? Da wurde ihm diese Differenz zwischen seinem Ideal und seinem Sein so bewusst, und er konnte sich selber nicht vergeben. Darin bestand seine Not, dass er es nie gelernt hat, eine Vergebung für sein Versagen anzunehmen. Denn seine Mutter hat ihm nie vergeben, wenn er versagt hat oder wenn er ihrem Ideal nicht entsprochen hat. So war er ein Kirchenmann oder Kirchgänger, aber die Botschaft von Jesus Christus, Botschaft der Vergebung, war nicht zu ihm durchgedrungen. Denn die familiäre Erziehung hatte so viel Gewicht für sein Selbstkonzept oder auch Konzept seines Glaubenslebens. Sobald er sich in seinem Stolz verletzt fühlte, was er dann unternahm, war einen Feigenblätterschutz anzulegen. Diese Kränkung oder auch diese Verletzung zu verstecken und gleichzeitig mit dem Prinzip alles oder nichts, diese Schande, diese Beschämung auf einmal zu verändern. So hat er sich dermaßen angestrengt in verschiedenen Situationen, um sich als wieder diesen guten Menschen darzustellen. Aber seine Frau nach 20 Jahren, die war 20-jährige Ehe, durchschaut ihn durch und durch, so dass was sie zu ihm sagte, war wie ein voller Pfeil. Sagt man das? Diesen Pfeil? Und das stach in seinem Herz so sehr. Und sie meinte es gar nicht so böse, nicht mal. Aber du, das und das und das, das stimmt nicht. Oder das gefällt mir nicht. Nur eine kleine Bemerkung brachte ihn, stürzte ihn in eine tiefe Verletzung und er brach ihn in Zorn aus. Und so ging es hin und her zu Hause. Was hat er gemacht, wenn er seiner Verletzung bewusst wurde? Anstatt es anzunehmen, soweit wenn ein Körnchen Wahrheit in dem, was seine Frau zu ihm sagte, da war, erhöhte er sein Ideal noch höher. Ich werde noch besser werden. Ich werde noch stärker werden. Ich werde noch perfekter werden, damit keiner mir gar nichts Böses sagen kann. Aber wie hoch können wir überhaupt gehen, um so perfekt zu werden, so von keinem etwas Mangelhaftes festgestellt zu werden? Gott hat uns als Menschen geschaffen. Wenn auch wir uns sehr anstrengen würden, würden wir nicht mal ein Viertel Engel werden. So denke ich mir. Aber diese Mühe, noch besser zu werden und besser werden zu müssen, kenne ich an mir selbst. Und sicherlich, als wir die den Wex kennengelernt haben, vor 36 Jahren, war ich ein junger Schwund, ein junger Student. Und ich war ein junger Christ, ein ganz frischer Christ. Und ich wollte Gott kennenlernen. Ich wollte Jesus kennenlernen. Mein Herz brannte. Aber ich wollte auch perfekt werden seiner Zeit. Ich weiß nicht, ob Sie mich durchschaut haben, aber ich finde mich in diesem Schema, diesem Ideal selbst und auch wirkliche Selbst. So eine Differenz zwischen diesen beiden Selbst. Und wie man sich anstrengt, da diese Differenz irgendwie zu verkleinern. Aber ich hatte den Eindruck, je mehr ich mir Mühe gab, diese Differenz zu verkleinern, desto bewusster wurde mir, wie eigentlich hoch ich gehen muss und nicht gehen kann, um so ein perfekter Mensch zu werden. Ich habe natürlich das, die Botschaft Jesu seinerzeit natürlich gekannt. Aber Gott hat mir doch eine Gelegenheit gegeben, dass diese Botschaft in mein Herz hineinkam. Dass ich zum ersten Mal die ganze Sache von diesem Konflikt entfernt, von außen sehen konnte. Deshalb ist Jesus gekommen, dass ich es nicht schaffe. Dass meine Sündhaftigkeit, dass meine Unvollkommenheit, meine Verwundbarkeit als ein fester Bestandteil meiner Menschlichkeit weiterhin bestehen bleiben würde, solange ich auf dieser Erde bin. Deshalb ist Jesus gekommen, um mich aus dieser Verlorenheit zu erretten. Aber wodurch? Durch seine Vergebung. Durch seine Vergebung. Nun, in der Bibel ist eine wunderbare Verheißung, in dem Römerbrief, aber auch im Korintherbrief, in dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18, dass Gott uns verwandeln wird in die Christusähnlichkeit. Und in dieser Wiederherstellung, oder wie soll ich sagen, Wiederherstellung des ursprünglichen Gottesplanes, dass er uns Menschen nach seinem Bilde geschaffen hat. Aber dieses Bild Gottes in uns wiederhergestellt werden soll durch die Verwandlung in die Christusähnlichkeit. Wie sollen wir das verstehen? In der alten jüdischen Tradition soll dieses Wort, hebräisches Wort, Bild, nach dem Bildewortes Bild, soll auch Schatten bedeuten. Schatten ist eine zweidimensionale Projektion von dem dreidimensionalen Ding. Und wir sehen hier Schatten auf dem Tisch von einem Menschen, aber auf eine Fläche, also zweidimensionale Fläche, projiziert. Und der Schatten also vermisst eine Dimension von dem wirklichen Ding. Wenn wir diesen Gedanken auch dafür anwenden, dass Gottes Bild, das Gott in uns also projiziert hat, ein Schatten sein soll, dann heißt es, dass Gott sein Wesen oder ein Teil seines Wesens uns hineinprojiziert hat, wobei Gott vieldimensional sein muss, mehrdimensional sein muss. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie etwas konfus mache, aber was ich denke ist, und was ich damit sagen will, ist, Gott ist nicht auf unserer Dimension. Gott ist über unsere Dimension. Deshalb sprechen wir auch, wenn wir von seinem Wesen sprechen, diese Transzendenz. Gott ist transzendent. Das ist über unsere vier Dimensionen hinausgehend, während wir hier in diesen vier Dimensionen eingesperrt sind. Nun, Gott kann aber von sich mal in diese niedrige Dimension, wenn ich so sagen soll, durchaus also gegenwärtig sein. Er kann sein, während wir nur hier sein können. Nun, diese Gotteseigenschaft, die in uns nach seinem Bilde geschaffen worden ist und in uns wiederhergestellt werden soll, darin besteht die Würde unserer Menschlichkeit, was eine andere Seite der Menschlichkeit darstellt. Unser Menschsein also besteht nicht nur aus dieser Verwundbarkeit alleine, sondern aus der Würde, die nur Gott uns geben kann und auch wiederherstellen will. Aber diese Würde, die Gott uns wiederherstellen will, kommt durch die Vergebung. Durch die Vergebung, die wir empfangen. Aber in einem anderen Wort könnte man auch sagen, dass wir es auch lernen müssen, auch uns zu vergeben. Aber wenn ich so sage, dann klingt es ja unwahrscheinlich billig. Dann heißt es, dass wir alles mögliche böse Dinge tun dürfen und dann danach uns vergeben, weil die Vergebung da ist. Die Antwort ist natürlich nein. Die Vergebung und die Gnade ist natürlich nicht billig, denn Jesus musste sterben, musste er sein Leben so abgeben, damit überhaupt die Voraussetzung geschaffen worden war, dass wir diese Vergebung auch, ich würde sagen vorsichtig, zur Verfügung gestellt worden sind, dass uns diese Vergebung zur Verfügung gestellt worden sind. Warum bin ich so vorsichtig? Gott, ich verstehe Gottes Liebe und Gottes Vergebung als universelle Vergebung und universelle Liebe, die von Gott aus immer zu uns, also ausgeteilt und zur Verfügung er gestellt hat. Aber diese Gottesliebe und Gottesvergebung kann nur zur Wirklichkeit werden in uns, wirksam werden in uns, wenn wir sie auch empfangen. Wie empfangen wir diese Vergebung? Was hat Jesus gelehrt? Tut Buße und erneuere deine Gesinnung. Erneuert eure Gesinnung. Die Vergebung ist ein Begriff, mit dem wir Seelsorger mehr oder weniger tagtäglich zu tun haben. Vergebung ist ein ganz großes Thema. Aber ich habe durch die Begegnung oder durch die Begegnungen mit sehr tief verletzten Menschen von der Bedeutung der Vergebung so in der Weise neu zu sehen gelernt, wie ich jetzt Ihnen erklären will. Wenn ein Mensch dermaßen auch objektiv verletzt und traumatisiert worden ist und dieser Mensch wird gläubig, dann neigen wir als Seelsorger oft zu diesem Menschen, der immer noch im Groll irgendwo leben, wegen dieser Verletzung. Vergeben Sie diesem Menschen, der Sie missbraucht hat oder misshandelt hat oder traumatisiert hat. Und es ist auch wahr, sicherlich ist die Vergebung der Schlüssel zur Befreiung. Aber wenn man so tief verletzt ist, dann schreit man manches Mal auf bei diesem Zuspruch des gutmeinenden Seelsorgers. Natürlich weiß er oder weiß sie, dass die Vergebung das Gebot Jesu ist und auch dass die Vergebung der Schlüssel ist, um sich von diesem Groll zu befreien. Aber es ist nicht leicht, so eine Vergebung vom Herzen auszuteilen. Wenn man die Bedeutung der Vergebung einfach, nicht wahr, als Ei, alles gut, so versteht, das kann man gar nicht. Und ich habe mehrmals von solchen Menschen denselben Satz gehört. Es wird immer von einem Opfer verlangt. Aber was ist denn mit dem Täter? Keiner fragt nach der Verantwortung des Täters. Es wird immer von einem Opfer diese Vergebung verlangt. Oder überhaupt vom Opfer verlangt, etwas zu leisten, um Christ zu sein. Stimmt es? Wissen Sie, ich glaube, dass die Vergebung Gottes in mir wirksam geworden ist und zur Wirklichkeit geworden ist, als ich seine Vergebung auch empfangen habe. Durch Buße, die ich getan habe. Und ich sage dann zu diesen Menschen, Vergebung ist eine Sache, aber empfangen diese Vergebung, das ist vielleicht eine andere Sache. Gott hatte die Vergebung, zur Verfügung gestellt. Aber nicht jeder empfängt diese Vergebung für sich selber. Deshalb wird Gottes Vergebung nicht in manchen Menschen zur Wirklichkeit. Dass sie dann diesem Menschen vergeben, der sie verletzt hat, tief verletzt hat, das ist etwas, was mit ihnen zu tun hat. Ob ihre Vergebung aber von diesem Menschen durch das Bußetun empfangen wird, dadurch, dass dieser Mensch auch ihre Verletzung auch zu eigen macht und auch ihre Verletzung auch versteht, und Buße tut. Das ist seine Sache. Aber sie können auf jeden Fall ihre Vergebung auch austeilen, ausstrecken, ihre vergebenden Arme ausstrecken, in der Hoffnung, dass derjenige, der sie so tief verletzt und traumatisiert hat, diese Vergebung auch empfängt, sodass dann ihre Vergebung zur Wirklichkeit wird, auch in diesem Menschen. So war es auch mit diesem Mann, mit dem ich zu tun hatte. Er kam zu der Einsicht, nachdem er einige Gespräche auch mit mir geführt hatte und über sich selbst und über seine Beziehung mit seiner Mutter nachdachte. Was für ein Missverständnis und ein fehlerhaftes Konzept über die Liebe er bekommen hat. Er sagte, ja, ich hatte Gottes Liebe, aber auch mütterliche Liebe und auch Liebe meiner Frau so verstehen wollen, wie meine Mutter sie zu mir gesagt hat. Nämlich alles perfekt für mich machen. Und wenn irgendwas mit mir nicht stimmt, dann auch dann, Junge, das stimmt nicht, das und das, du machst es. Aber hinter dieser Kritik muss ein ganz, ganz festes, perfektes Konzept vorliegen. Aber er hat eine Frau gewählt, die so ein Konzept überhaupt nicht kannte. Sie sagte, als sie das von ihrem Mann hörte, also ich glaube, ich bin eine ganz normale Frau. Ich bin gar nicht so perfekt wie meine Schwiegermutter. Ich kann dieses und jenes ganz bestimmt nicht so machen. Aber ich habe meinen Mann geliebt. Aber meine Liebe kam überhaupt nicht an. Und dann sagte er, ja, das stimmt. weil ich ein verkehrtes Konzept über die Liebe gemacht hatte und sie von dir verlangt hatte. Und ich wollte dich darin immer, immer hineinzwängen, dass du praktisch so wirst wie meine Mutter. Aber als er das aussprach, dann ging ihm das Licht. Wie verkehrtes Konzept er darüber hatte. Und diese Bitterkeit, die also in ihm aufkam, das war ganz schlimm. Dass er sogar auch seine ganze Misere jetzt nun auf seine Mutter zugeschoben hat. Aber sie sagten, beziehungsweise er sagte, wie blind war ich, denn mein Kind, der 11 Jahre alt ist, das Kind hat zu mir vor einiger Zeit gesagt, als ich mit meiner Mutter eine kleine Auseinandersetzung hatte. Papa, deine Oma behandelt dich ja wie ein Kind. Ja, und ein 11-jähriges Kind durchschaut es. Und er hat es nie gesehen. Er hat es nie, diese Behandlung seiner Mutter, so gesehen. Er glaubte, das sei die Liebe seiner Mutter. Aber in Wirklichkeit hat dieses Kind sogar durchschaut. Jesus sagte, ja, ihr müsst wie ein kleines Kind werden, um in den Himmelreich hineinzukommen. So die Dinge sehen, wie sie sind. Und sie bei Namen nennen, was sie sind und wie sie sind. Denn sehr wahrscheinlich sieht Gott schon lange die Dinge in der Weise, wie sie sind. Wie ist es mit uns? Wir haben es gelernt, eine Seite unserer Menschlichkeit besteht aus unserer Verwundbarkeit, unserer Sündhaftigkeit, unserer Unvollkommenheit. Aber Gott will die Menschenwürde in uns wiederherstellen, indem wir die Vergebung Gottes für uns annehmen, indem wir unser Leerlauf auch als unsere Fehler, als unsere Sünde auch bekennen und diese unbegrenzte Vergebung und Liebe Gottes für uns empfangen und annehmen. Wenn dieses Annehmen der Vergebung für unsere Unvollkommenheit erfolgt ist, dann brauchen wir keinen Feigenblätterschutz. Anstatt dass wir unsere Unvollkommenheit damit verstecken und nach außen hin mehr Leistung erbringen wollen, werden wir uns selbst sein wollen und auch sein können. Unsere Unvollkommenheit ist kein Grund, dass wir kein guter Christ sind, sondern die Vergebung, die wir empfangen haben, macht uns einen befreiten und auch freudigen Christ. Wenn wir dieses authentische Sein, Selbstsein können, auch so annehmen und auch darin leben können, dann werden wir uns nicht mehr bemühen, um eine Heldentat zu erbringen, um Lob und Anerkennung von den anderen Menschen zu ernten, sondern das, was wir sind, darin wird Gott auch diese Verheißung zur Verwandlung in Christusähnlichkeit auch verwirklichen. Einige von Ihnen haben den Namen John Vanier gehört. So, eins seiner Bücher ist auch ins Deutsche übersetzt. Der Titel ist mir entfallen. Also Gemeinschaftsleben, ja, Gemeinschaftsleben, ja. Das Buch wurde eigentlich vor fast 30 Jahren oder 26 Jahren geschrieben. Und bereits in diesem Buch hat er sein sehr klares Konzept auch dargelegt, wie er überhaupt so eine Aufgabe ausrichten konnte, indem er mit den schwerst behinderten, geistig und körperlich behinderten Menschen ein Kommunitätsleben angefangen hat. Es war 1964 oder so. Nicht, dass er als Pfleger über diesen schwerst behinderten Menschen zu sich genommen hat, sondern auch, er wollte mit diesen Menschen ein Kommunitätsleben, ein Gemeinschaftsleben beginnen und führen. Aber bevor er so ein Leben begonnen hat, war er Philosophieprofessor an der Universität in Toronto. Er ist Kanadier, aber Franco-Kanadier. Und er lebte hauptsächlich in Frankreich, in Paris. Aber seinerzeit unterrichtete er Philosophie an der Universität in Toronto. Und bevor er seine Professur annahm, hat er in Paris, in Sorbonne studiert, Theologie und Philosophie studiert. Und bevor er mit diesem Studium angefangen hat, war er an ein Marineoffizier. Er war ein Offizier in einem Flugzeugträger, wo viele Menschen so schauen würden. Und er sagt und spricht von sich selbst: Ein Befehl zu erteilen floss in meinem Blut von Geburt an. Und dieser Mensch will jetzt mit dem schwerst behinderten Menschen zusammenleben. Und was es für ihn bedeutet hat. Und es hat für ihn sehr viel bedeutet. Aber er spricht so spricht er nicht, aber von seiner geistlichen Reifung. Und er sagte: Ich bin so erzogen worden, in meiner Familie und in meiner Ausbildung, dass ich immer nach oben, immer nach vorne, immer vorwärts und höher gehen muss, um ein ordentlicher Mensch zu sein. Denn sein Vater war ja einst das Symbol von Kanada. Das ist also Governor General of Canada wird genannt. Dieses Amt ist so ein Vertreter von der Königin Elisabeth. Er hatte keine politische Macht, aber er ist ein Repräsentant von Kanada, nicht? Und sein Vater war so einer. So dass er aus einer sehr guten Familie kam. Sein Gedanken war total darauf ausgerichtet, bis er mit etwa 24 Jahren Gottes Ruf vernahm. Wie er das vernommen hat, weiß ich nicht. Aber er hat diese Aufgabe als praktisch als Schule für sich selbst angesehen, damit er, ich war, gebildet wird zu einem Menschen, den Gott gemeint hat. Aber in einem seiner Vorträge spricht er nach dieser Erfahrung, diesem Gemeinschaftsleben mit diesem schwächsten, ärmsten von Armen, hat er gelernt, dass Gott nicht da war, sondern als er von dieser Karriereleiter abstieg und zum Boden angelangt war. Dort hat er die Gottesnähe am stärksten gespürt. Gottesnähe war dort, sagt er. Ja, selig sind die geistlich Armen, denn derer ist das Reich. Jesus hat sicherlich ein tiefes Geheimnis in diesem Wort, in dieser Lehre auch hineingelegt, das in jedem von uns irgendwann aufgehen muss. Aber ist das nicht die Befreiung, beziehungsweise ist das nicht die Freiheit, die Jesus auch besaß und von Jesus ausging? Zu Jesus konnte jeder kommen, wenn ja, sein Herz menschlich war. Ich will so wagen zu formulieren. Denn Jesus, der Gottessohn, hat auch das Wesen des Menschen angenommen. Und die Berührung mit dem Herzen Jesu ist für uns wahrscheinlich nur möglich, wenn wir auch auf sein Herz innerlich auch eichen. So nennt man das. Damit möchte ich heute Abend schließen. Aber ich möchte, dass jeder von uns diesen Gedanken auch mitnehmen. Was bedeutet für mich, geistlich arm zu sein? Dankeschön.